Vielen Dank. Gott hat versprochen, dass er uns Kraft gibt, dass er uns jeden Tag neu seine Kraft gibt. Ob das Gott wohl ernst meint? Dass er mir immer die nötige Kraft gibt, meint er das wirklich ernst? Jeder von uns kennt es sicherlich, sich kraftlos zu fühlen. Mehr oder weniger wissen wir, wie sich das anfühlt, ausgelaugt zu sein, ausgebrannt zu sein. Und ich habe sogar den Eindruck, dass es immer mehr und mehr Menschen gibt, die sich völlig kraftlos und ausgelutscht fühlen. Burnout, das ist ja jetzt ein Begriff und eine Zustandsbeschreibung, die immer weiter um sich greift. Burnout-Syndrom nennt man einen Zustand körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung, wo man platt ist, wo man nicht mehr kämpfen kann, keine Motivation mehr findet, keine Hoffnung mehr hat, einfach nur kraftlos ist. Die Aussagen, mir ist alles zu viel, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, diese Aussagen höre ich oft. Und ich merke, manchmal gehöre ich selber zu denen, die so reden. Ob das alles gleich ein klassisches Burnout-Syndrom darstellt, mag dahingestellt sein. Aber Fakt ist, immer mehr Menschen leiden an akuter Überforderung und gefühlter Kraftlosigkeit. Ich persönlich spüre, und ich denke darüber nach, und ich rede jetzt sehr persönlich von mir. Ich glaube, die meiste gefühlte Kraftlosigkeit, die resultiert bei mir nicht daraus, dass ich viel tue oder einen anstrengenden Beruf habe oder so, sondern das resultiert vielmehr daher, dass die aktuellen Herausforderungen des Lebens, dass ich mich eigentlich davor ängste, dass ich Angst habe, vor dem werde ich das noch schaffen. Dass ich noch Angst habe vor dem, wie wird diese Herausforderung letztlich in mein Leben sich etablieren? Kann ich da was gegensetzen? Kann ich das noch steuern? Habe ich das noch irgendwie im Griff? Es ist oft nicht die reale körperliche Belastung, nicht die Arbeit an sich, die uns so überfordert. Es ist, glaube ich, vielmehr die Angst, die Kontrolle zu verlieren, die Angst vor dem, was letztlich geschehen könnte. Da steht der nächste Arztbesuch vor mir, wie ein Berg. Was wird da herauskommen? Was ist, wenn das wirklich was Schlimmes ist? Da steht das Gespräch mit meinem Arbeitgeber an. Was ist, wenn meine Einkünfte in Zukunft deutlich geringer ausfallen werden? Wie will ich dann noch meinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen können? Wie soll das gehen? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn mein Leben nicht mehr so weitergehen könnte, wie gewohnt? Wenn existenzielle Einschnitte mein Leben bedrohen? Beziehungsweise, wenn die Angst davor mich befällt? Ja, und Gott? Was würde er denn tun, wenn ich nicht mehr könnte? Wird er zu mir stehen? Wird er mich versorgen, so wie er sagt? Wird er mich, wird er die Menschen, die mir am Herzen liegen, durchtragen? Wird er mir die Kraft geben, die ich benötige? Obwohl ich mich schon jetzt völlig kraftlos fühle? Kann ich Gott in diesen existenziellen Fragen meines Lebens vertrauen? Kann er mir die Angst vor dem, was wäre, wenn, wirklich nehmen? Ich glaube, dass Gott das kann. Aber ich glaube auch, dass es manchmal oder vielleicht auch öfters bei uns nicht ankommt, weil wir ein ganz falsches Gottesbild haben. Ein Gottesbild, das letztlich nur dann funktioniert, solange ich funktioniere. Ein Gott, der nur hilft, wenn auch wir uns helfen können. Ich habe das schon mal angesprochen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ich glaube, das ist doch sehr verbreitet in uns. Ich glaube, es mangelt oft am Vertrauen daran, dass wenn ich schwach bin, dann wird Gott, dann wird Jesus, der, der in mir ist, er stark. Dass wir das nicht glauben, dass wir das nicht verinnerlicht haben. Wir denken, wenn ich nur stark bleibe, dann ist Gott durch mich auch stark. Aber wenn ich schwach bin, dass dann, und so sagt es die Schrift, dass dann Gott in uns stark ist. Erst dann, wenn wir zurücktreten. Ich habe letztens von einem Menschen, der mir nahe steht, gehört. Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich habe Angst, was da auf mich zukommt. Und das Schlimme war, es war noch nicht mal die Sache an sich, dass da gesundheitlich und medizinisch einiges auf die Person zukam, sondern eigentlich, was sie wirklich belastet hat, was sie wirklich richtig fertig gemacht hat, war die Angst vor der Angst. Die Angst, dass ich wieder in eine Situation komme, wo ich wieder diese Angst habe, wo ich diese Hilflosigkeit habe und spüre und empfinde und gar nichts dagegen machen kann. Und die Scham davor, diese Angst zu haben, wo ich doch glaube, dass Gott mit mir ist, wo ich doch glaube, dass Jesus mein Herr und Heiland ist, wo ich das doch eigentlich fest drauf vertraue und fest drauf hoffe und trotzdem diese Angst da war und ich mich eigentlich für diese Angst schäme. Paulus die Angst vor dem nächsten Huster. Paulus schreibt an die Korinther einen ganz zutiefst bedenkenswerten Satz. Und den muss man wirklich buchstabieren. Den kann man nicht so einfach im Vorbeigehen verstehen, sondern man muss wirklich darüber nachdenken. Da heißt es im 2. Korintherbrief, im Kapitel 13, im Vers 4, denn gekreuzigt wurde Jesus in Schwachheit, aber er lebt aus der Kraft Gottes. Ja, auch wir sind schwach in ihm, aber wir werden leben zusammen mit ihm, aus der Kraft Gottes, die für euch da ist. Jesus wurde gekreuzigt in Schwachheit, aber er lebt aus der Kraft Gottes. Ja, auch wir sind schwach in ihm, aber wir leben zusammen mit ihm aus der Kraft Gottes, die für euch da ist. Jesus, der doch von göttlicher Existenz war und göttliche Kraft, ja sogar göttliche Schöpferkraft, die seine Lebensrealität beim Vater war, die er in sich trug und wo er nicht dran festhielt, die er losließ. Diese Kraft, diese göttliche Kraft, eigentlich würde man sagen, diese absolute Power, die alles kann, er lässt es freiwillig los auf dieser Welt. Er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab das preis. Er verzichtete auf seine Vorrechte, diese göttliche Kraft in sich zu tragen. Das heißt wörtlich, wenn man das wörtlich übersetzen würde, diesen Vers, da heißt es, er entleerte sich. Der machte sich bewusst leer von allem, was in ihm war. Er entleerte sich seiner Vorrechte und nahm das Dasein eines Sklaven auf sich. Das bedeutet der Ausdruck Jesus in Schwachheit. Jesus geht bewusst diesen Weg in die Schwachheit. Das war kein Unfall oder das war nicht irgendwie so eine Sache, die halt hopsla passieren musste oder was weiß ich, von höherer Seite so bestimmt war, sondern Jesus entleerte sich. Er gab das bewusst preis. Jesus erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Jesus erniedrigte und gab im Prinzip seine göttliche Souveränität auf. Er gab seine Souveränität auf. Er gab das auf, alles kontrollieren zu können. Das steht dahinter. Und begab sich letztlich freiwillig in die Abhängigkeit. Raus aus der Souveränität, die er als Gottessohn hatte. Hin, ganz bewusst, ich bin nicht mehr souverän, sondern was ich tue, was mir widerfährt, ich kann nur bestehen, wenn Gott mir die Kraft dazu gibt. Also eine ganz, ganz bewusste Sache und eine ganz, ganz wichtige Sache. Er gab das Vorrecht auf, sich selbst helfen zu können. Das haben sie ihm sogar angekreidet, als er am Kreuz hing. Da hängt er nun. Soll er doch sehen. Soll er doch sich selber helfen. Wenn er Gottes Sohn, wenn er diese Vorrechte, die er aus Gottes Kraft hätte, genutzt hätte, wenn er die nicht aufgegeben hätte, hätte er das machen können. Er hätte die Kraft zu sagen, ich ziehe mich selber von diesem Kreuz weg. Aber er hat es nicht getan. Er hat das abgegeben. Er hat die Souveränität, sich selber helfen zu können, abgegeben. In die Abhängigkeit zu Gott. Das ist ganz wichtig. Das müssen wir verstehen lernen. Er gab das Vorrecht auf, sich selbst helfen zu können und aus sich selbst heraus göttliche Kraft abrufen zu können und ging stattdessen einen Weg der Schwachheit, des Verzichtes, aus eigener Kraft handeln zu können. Stattdessen ging er den Weg mit Gott, in einer engen Beziehung zu leben, seinem Wort und seinem Willen in allem gehorsam zu sein, und daraus dann letztlich wieder mit der göttlichen Kraft verbunden zu sein. Oh Mann. Ich glaube, dass wir bei Jesus wirklich etwas lernen können. Jesus war niemand, wo wir sagen würden oder wo wir sagen können, der hatte nie Angst. Das stimmt nicht. Jesus hatte Angst. Jesus kannte das, Angst zu haben. Jesus kannte das, mit der Situation seines Lebens, in die er hineingestellt war, komplett überfordert zu sein. Wir denken an das Erlebnis im Garten Gethsemane. Das war so existenziell für ihn, dass seine Angst so massiv wurde, dass er sogar Blut schwitzte. Also alles, was wir an Angstvorstellungen in uns entwickeln können, nimm das mal noch schlimmer, das war das, was Jesus erlebt hat. Also diese komplette Hilflosigkeit, diese komplette Angst vor dem, was kommt. Und das war ja ein brutales und perverses, perfides Spiel, was mit ihm gespielt wurde danach. Und er wusste, dass das kommt. Und er hatte Angst davor. Er hatte tiefe, existenzielle Angst. Und er ringt im Gebet. Seine Jünger verlassen ihn. Die Menschen, auf die er eigentlich setzen wollte, die bei ihm sein sollte, die verließen ihn. Es ist alles nichts mehr. Aus sich selber nicht, Menschen, die ihm helfen konnten, nicht. Ganz alleine mit Gott in seiner Angst. Und da kommt der berühmte Satz, wo Jesus sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Nicht das, was ich will, sondern das, was du willst. Nicht ich ziehe mich hier raus, sondern du. Das bedeutet, in Schwachheit zu leben. Das bedeutet, Jesus lebte in Schwachheit, in Abhängigkeit, sich in diese Abhängigkeit zu seinem Vater zu begeben. Nicht mehr selber zu kämpfen, nicht mehr selber versuchen, das auf die Reihe zu kriegen und irgendwo noch einen Funken Energie aus mir rauszupressen, um letztendlich das zu überwinden, sondern die Kapitulation davor zu sagen, ich bringe das Gott und er wird mir raushelfen. Nur auf diesem Weg, des sich bewusst nicht mehr auf die eigene Kraft zu verlassen, also dem Weg der Schwachheit, gewinnt Jesus letztlich die göttliche Kraft, die ihm den Sieg am Kreuz brachte, die ihn sogar den Sieg über den Tod brachte. Wisst ihr, wir können argumentieren, wie wir wollen. Theologisch bis ins Kleinste hinein alles auseinanderdröseln und es mit noch so viel menschlicher Weisheit zu erklären versuchen, trotzdem, das bleibt ein Geheimnis. Dass Jesus alles das, was er an Kraftpotenzial, was eigentlich in ihm war, dass er das Gott zurückgegeben hat, hat gesagt, ich vertraue dir. Und ich handle nicht aus mir, nicht aus meiner Souveränität, sondern aus dir. Und da liegt der Schlüssel zum Empfang der göttlichen Kraft. Nicht den letzten Funken in uns an eigener Kraft mobilisieren, sondern das, was in uns ist, abgeben an den Herrn. Und seine Kraft wird in uns mächtig. Je schwächer du selber bist, sagt die Heilige Schrift, desto stärker wird die göttliche Kraft in dir. Paulus drückt es im 2. Korintherbrief im Kapitel 12, Vers 9 so aus. Du hast genug an meiner Gnade, denn die Kraft findet ihre Vollendung am Ort der Schwachheit. Nicht da, wo du dich am Riemen reißt, nicht da, wo du den Letzten noch aus dir rausquetschst, nein, in deiner Schwachheit. Da findet die Kraft Vollendung. So rühme ich mich lieber meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir Wohnung nehme, sagt Paulus. Das Geheimnis der göttlichen Kraft, um sie zu empfangen, liegt darin, dass Gott in dir Wohnung nehmen darf. Dass Jesus in dir Wohnung nehmen darf. Nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Diese Stellen aus 2. Korinther 12 und auch 13, das ist eine hochinteressante Stelle. Die müsst ihr euch mal in Ruhe zu Hause durchlesen. Das ist hochinteressant. Interessant ist auch der Zusammenhang aus diesem 13. Kapitel, da unserem Einstiegsvers. Paulus toppt hier noch alles bisher Gesagte. Das ist richtig der Knaller, wenn man das mal so in aller Ruhe durchliest. Er sagt, und hört jetzt genau zu, in der eigenen Schwachheit die Kraft Gottes dann zu erfahren, sagt er, gilt als Beweis. Gilt als Beweis dafür, dass Christus in uns wirkt und präsent ist. Zum Umkehrschluss heißt es aber auch, wenn du in deiner Schwachheit nicht die Kraft Gottes erfährst, dann wirkt Jesus auch nicht in dir. Das hat mich umgehauen. Warum wirkt denn Jesus nicht? Ich bin doch schwach. Aber solange ich selber versuche, solange ich selber ringe und kämpfe und mache und tue und alles aus mir raushole, Jesus ist da nicht drin. Paulus lehrt das hier glasklar. Paulus spitzt hier richtig zu, gewaltig zu. Und er mutet uns das zu, indem er sagt, in unserer Schwachheit, die Kraft Gottes zu erfahren, ist letztlich die Probe dafür, ob wir im Glauben sind oder nicht. Das ist der Hammer. Das ist knallhart. Dazu müssen wir wissen, was Glaube bedeutet. Glaube ist nicht irgendein Gefühl oder irgendwas, was man sich einredet, sondern Glaube wird übersetzt mit Vertrauen. Es ist die Probe dafür, ob ich Gott wirklich vertraue. Bin ich bereit, meine Schwachheit Gott zu geben? Es ist die Probe, ob du Gott wirklich vertraust. Bist du bereit, aufzuhören, das Letzte aus dir rauszusaugen, um es irgendwie noch auf die Reihe zu kriegen, um vielleicht den Anschein zu wahren, den äußeren Schein irgendwie noch aufrecht zu erhalten? Bist du bereit, das zu geben? Das ist Glaube. Das ist Vertrauen. Den letzten Euro, den ich noch habe, Gott zu geben und zu sagen, mach du was draus. Das hat die Witwe gemacht am Opferkasten, die Jesus so hoch gelobt hat. Sie hat das Letzte, den letzten Funken ihrer Möglichkeiten Gott gegeben. Ihr verlangt ja einen Beweis dafür, so heißt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 13. Ihr verlangt ja einen Beweis dafür, dass Christus in mir spricht, der sich euch gegenüber nicht als schwach erweist, sondern stark ist unter euch. Denn gekreuzigt wurde er in Schwachheit, aber er lebt aus der Kraft Gottes. Ja, auch wir sind schwach in ihm, aber wir werden leben zusammen mit ihm, aus der Kraft Gottes, die für euch da ist. Macht an euch selbst die Probe, die ihr im Glauben seid. Prüft euch selbst. Erkennt ihr nicht an euch selbst, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn es nicht so ist, taugt ihr nichts, sagt Paulus hier. Hoffentlich aber erkennt ihr, dass wir nicht zu denen gehören, die nichts taugen. Für mich stellt sich natürlich noch die Frage, wie komme ich denn ganz praktisch an die Kraft Gottes in meiner Schwachheit? Ist es das so, dass automatisch, wenn ich schwach bin, die Kraft Gottes in mir wirkt? Nein, so ist das nicht. Paulus erklärt es uns, wie diese göttliche Kraft in uns wirksam wird. Dazu gehen wir nochmal in den Römerbrief, in Kapitel 6. Da geht es eigentlich um die Taufe. Ganz interessant. Paulus macht hier deutlich, es geht darum, mich zunächst einmal in der Schwachheit und der Auferstehungskraft Christi zu identifizieren, sich mit der Schwachheit Christi und seiner Auferstehungskraft zu verbinden. Hier in unserem biblischen Beispiel durch die Wassertaufe. Lass uns einmal hören, was wir dort im Römerbrief lesen. Wir wurden also mit ihm begraben durch die Taufe, auf den Tod, damit, wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, auch wir in der Wirklichkeit eines neuen Lebens unseren Weg gehen. Wenn wir nämlich mit dem Abbild seines Todes aufs Engste verbunden sind, dann werden wir es gewiss auch mit dem seiner Auferstehung sein. Das gilt es zu erkennen. Das Prinzip, was dahinter steht, ist eigentlich einfach. Mein alter Mensch, der Mensch ohne Gott, der Mensch ohne Glauben, ohne Christus, der stirbt, nennt es die Bibel. Und mit Christus steht ein neuer Mensch auf, mit einer neuen Voraussetzung. Meine eigene Kraft gebe ich auf und werde stattdessen mit neuer, mit göttlicher Kraft erfüllt. Es ist das Prinzip der Bekehrung und der Neugeburt in Christi, das mir der Wassertaufe letztlich sichtbar gemacht wird. Wenn wir Taufe feiern, bedeutet das ja, in dem Moment, wo ich den Täufling unter Wasser drücke, stirbt der mit seinem Herrn Jesus Christus. All das, was von Gott trennt, all das, was er aus eigener Kraft versucht, all sein Stolz, all das, das stirbt mit Christus, wird tatsächlich beerdigt in das Wasserbad des Todes hinein, in das Grab. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, damit all das, was uns trennt von Gott, vernichtet wird. Und in dem Moment, wo ich den Täufling aus dem Wasser wieder heraushebe, symbolisiert es und macht deutlich, da kommt ein neuer Mensch. Der, ein Mensch, in dem Christus jetzt lebt. In dem die göttliche Kraft sich ausbreitet. Nicht mehr die eigene, sondern die göttliche. Es geht nicht, die Kraft Gottes zu empfangen, wenn nicht diese Hinwendung, diese Verbindung mit Christus stattgefunden hat. Wenn ich nicht bereit bin, Jesus da mein Leben zu geben, dann wirst du nicht die Kraft Gottes erleben. Dann wirst du aus eigener Kraft Gott versuchen zu kämpfen. Dann wirst du versuchen, Gott zu bitten, dir noch ein bisschen mehr zu geben, dass du irgendwie überdauern kannst, irgendwie überleben kannst. Aber Christus hat ein anderes Prinzip. Er sagt, deine Kraft, die gibst du mir. Und stattdessen deine begrenzte Kraft, deine durch die Sünde nicht belastbare Kraft, deine eigenen Grenzen, die gibst du mir. Und ich gebe dir meine Kraft dafür, mein Leben. Das passiert da, wo wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland annehmen. Und deshalb ist das so wichtig, das auch klar zu machen. Nicht nur, ja, ich habe das mal gehört und es klingt ja ganz gut, sondern es zu vollziehen. Zu sagen, ja, ich kapituliere vor Gott. Ich gebe ihm mein Leben. Ich gebe ihm das, was ich selber nicht erlösen und erretten kann. Und bitte, dass Gott jetzt kommt in Jesus Christus und mich zu einem neuen Menschen macht. Das ist Bekehrung. Willst du das? Oder möchtest du nur ein Pflaster, dass es mal gerade weitergeht? Willst du wirklich diese Heilung, diese innere? Oder willst du nur Klaps auf die Schulter, geht schon weiter? Die göttliche Kraft in uns wird nur wirksam in uns, in der Hingabe an Jesus Christus. Es geht keinen anderen Weg. Aber diese Hingabe führt zu einem beständigen Fluss der Gnade Gottes. Das heißt, seiner unverdienten Gunst, seiner Liebe und seiner Kraft. Und so sicher, wie Christus von den Toten auferstanden ist, so werden seine wahren Jünger ebenso seine Auferstehungskraft empfangen, die sie in ihrer Schwachheit stark macht und sie in der Gewissheit leben lässt, der Herr wird mir geben, was immer ich zum Leben benötige. Das ist das, was wir am Glauben von ihm bekommen, empfangen. Die Folge ist, dass meine Angst, vom Leben überfordert zu werden, verschwindet, geringer wird, aufhört. Noch einmal. Wenn wir nämlich mit dem Abbild seines Todes aufs Engste verbunden sind, dann werden wir es gewiss auch mit der Kraft seiner Auferstehung sein. Jesus oder Paulus macht hier im Römerbrief ganz deutlich, wie das funktioniert. Es ist eine Klarheit. Ich gebe Jesus mein Leben und ich werde mit seiner Kraft verbunden. Dazwischen gibt es leider nichts. Wenn Jesus dein Herr und Heiland ist, dann lebst du durch die Kraft deines himmlischen Vaters. Du darfst aufhören, immer wieder nur aus eigener Kraft zu kämpfen und zu leben. Du kannst aufhören, dich mit anderen zu messen, zu denken, der ist ja viel stärker, Karl Ingo ist stärker wie ich. Und ich muss unbedingt so stark wie Karl Ingo sein. Nein, muss ich nicht. Ich darf aufhören, immer wieder nur aus eigener Kraft zu kämpfen und zu leben. Für dich gilt wie bei Jesus, wegen deiner Schwachheit, darfst du jeden Tag aufs Neue die Kraft Gottes empfangen. Willst du sie jetzt empfangen? Dann möchte ich dich jetzt bitten, aufzustehen und mit mir darum zu bitten. Wenn du bereit bist, Jesus dazu vertrauen, dann bitte ich dich, in deiner Kraftlosigkeit jetzt dich an den Herrn zu wenden und ihm das zu geben und zu sagen, hier hast du meine Kraftlosigkeit. Und ihn zu bitten, dass du dich mit ihm unter die Verheißung Gottes stellst, der dir zusagt, dir diese Lebenskraft zu geben, damit du spürst, ja, einen Beweis hast, Christus wirkt in dir. Wollen wir das machen? Das klingt irgendwie komisch. Soll ich jetzt aufstehen? Wirklich? Was denkt denn vielleicht der andere von mir? Möchtest du die Kraft Gottes in deinem Leben? Möchtest du erleben, dass deine eigene begrenzte Kraft irgendwo überwunden wird durch die Kraft Gottes? Ich bitte dich aufzustehen und mit mir zu beten. Herr Jesus Christus, ich bitte jetzt für jeden, der sich danach sehnt und dir von Herzen nachfolgen will, um die Auferstehungskraft Jesu in dir, dass es sich jetzt ausbreitet in dir und deine Schwachheit mit göttlicher Kraft überwindet. Ich bitte sehr konkret darum, dass wir den Mut bekommen, jetzt aufzuhören, immer nur aus eigener Kraft unseren Herausforderungen im Leben begegnen zu wollen, sondern vielmehr uns auf deine Kraft zu verlassen, die du uns verheißen hast. Ich bete jetzt, dass du uns durch deinen Heiligen Geist mit deiner göttlichen Kraft erfüllst. Und dass es nicht das ist, dass wir uns zusammenreißen und noch mehr kämpfen versuchen, sondern dass wir unsere Hände öffnen und dass du uns mit deiner Kraft erfüllst. Und dass wir das spüren, wenn wir nach Hause gehen, dass die Angst vor den Herausforderungen nachlässt. Dass wir wissen dürfen, du bist bei uns und du wirst uns tragen, wie immer die Situation sein mag. Und ich möchte euch segnen, alle, die dir aufgestanden seid. Ich möchte euch und euren Geist damit segnen, dass die Kraft Gottes in euch versiegelt wird und ihr in dieser Kraft, dass ihr diese Kraft in all eurer Schwachheit erlebt. Ich segne deinen Geist, Gottes Kraft, jeden Tag aufs Neue zu empfangen. Ich segne dich, jeden Morgen in dem Wissen zu erwachen, dass der lebendige Gott dich erhält, dich stärkt und deinen Geist erneuert. Durch ihn bist du für jede Begebenheit und alle Herausforderungen des Tages ausgerüstet und ausgestattet. Seine Kraft gibt dir alles, was du brauchst, um in der Fülle deiner Berufung zu laufen. Und sie befähigt dich, in den Werken zu wandeln, die der Vater für dich vorbereitet hat. Ich segne dich jetzt mit deiner inneren Ruhe, mit deiner Sicherheit und Kraft, nicht nur für den einzelnen Tag, sondern für dein ganzes Leben. Ich segne dich mit der Gewissheit, dass dein himmlischer Vater jeden Augenblick deines Lebens bei dir ist und dir in allen Details an jedem Tag deines Lebens helfen wird. Ich segne dich mit beständiger und wachsender Gewissheit seiner Gegenwart, denn Gott hat seine segensreiche Bestimmung auf dein Leben gelegt. Ich segne dich in allem, was du bist, was du denkst und tust, im vollen Umfang aus seiner göttlichen Kraft zu leben. Ich segne dich im Namen Jesu von Nazareth, der dein Leben ist. Amen.